Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Die Meldung der Woche. Es wurde lange darauf gewartet. Der US-Jobmarkt ist stärker als gedacht. Kein Zinssenkungsdruck also für die Fed. Aus dem mobilen Börsenradiostudio meldet sich Peter Heinrich vom Austria Center in Vienna. Hier fand heute der Aufbau für den Börsentag am Samstag statt. Also für alle Börsenhungrigen, Klammer auf, es geht auch bei diesem Sommerwetter mit kurzer Hose, Samstag 9.30 Uhr im Austria Center. Heute ist Freitag, 5. April 2024. Wenn Sie jetzt vielleicht noch komische Nebengeräusche hören, dann sind das die anderen Messebauer. Der US-Notenbanker Neil Kashkari schockte anfänglich die Anleger und sorgt für deutliche Kursverluste im DAX. Der fiel zuerst. Wir dachten schon, der DAX fällt und fällt und fällt unter die 18.000er-Punkte-Marke. Nach den Jobdaten der USA war der DAX-Verfall erstmal gebremst. Gold leicht im Plus, nachdem es am Donnerstag schon neue Rekordmarken von über 2.300 US-Dollar gab.
Mein Name ist Sebastian Wolf, CEO von Muscall.
Jetzt kommt die wichtige Frage natürlich, wie war die Liefersituation 2023, die natürlich dann stark von Ihren Auslieferungen dann auch wieder abhängen?
Genau, also 2023 war eben noch so, dass wir in etwa 50% der Fahrgestelle nicht rechtzeitig hatten. Die Durchlaufzeiten oder Lieferzeiten sind eben schon zurückgegangen. Aber 50% nicht rechtzeitig sind, ist das für die Produktion nach wie vor ein Riesenproblem, weil dann bei der sogenannten Hochzeit, wo der Aufbau auf das Fahrgestell kommt, das Fahrgestell nicht da ist. Und dann beginnt die Ineffizienz, die sahen wir 22 massiv, 23 schon wesentlich weniger. Und das erwarten wir, dass heuer 24 sich eben wieder vollständig normalisiert und wir die Lagerbestände, die dadurch entstanden sind, auch abbauen können.
Wenn Sie sagen, dann beginnt die Ineffizienz, was bedeutet das? Sie haben ja, glaube ich, in einem Interview auch mal erzählt, Sie hatten ja so Ersatzchassis, wo Sie schon mal aufgebaut hatten und dann kam später die Hochzeit dazu. Das heißt, Sie müssen einfach so ein Produkt öfters anfassen.
Genau, also in Wahrheit dann viermal statt einmal. Das Fahrgestell ist dann nicht da auf der Station 13, wo das die Hochzeit eben stattfinden sollte. Dann geht der Aufbau auf den Hof, ins Lager. Dann kommt der Aufbau zum späteren Zeitpunkt, wenn das Fahrgestell. Dann kommt der Aufbau wieder rein, wird beladen, ohne den Fahrgestell. Das ist schon sehr aufwendig, weil man kann ja nicht selbst fahren. Das heißt, da braucht man entsprechende Vorrichtungen und auch einen Stapler. Und das ist einfach ein zusätzlicher Arbeitsschritt. Dann geht das Fahrzeug mit dem halben Aufbau, weil der Dachaufbau, den kann man eben nicht drauf geben, weil wir den Aufbau dann wieder auf die Linie heben müssen, mit einem Kran eben auf das Fahrgestell heben müssen. Und dann geht das Fahrzeug wieder raus und kommt nochmal rein, um dann die Dachbeladung durchzuführen. Das heißt, aus zwei Arbeitsschritten werden eben vier Arbeitsschritte.
In einer Achterbahnfahrt des Marktes sorgten die Worte von US-Notenbanker Neil Kashkari für erstmal kalten Schauer auf dem Rücken der Anleger. Der DAX, also unser heimischer Börsenliebling, erlebte heute eine Zitterpartie und tauchte zeitweise Richtung der Marke von 18.000 Punkten. Mit einem Minus von 1,7% zum gestrigen Schlusskurs notierte er um die Mittagszeit bei im Tief 18.088 Punkten. Kashkari ist ja bekannt für seine unverblümten Ansichten, zweifelt an den erwarteten Zinssenkungen, falls die Inflation nicht ihren Weg findet. Eine Aussage, die besonders in Zeiten der erwarteten Lockerungspolitik der Fed Gewicht hat. Erwartungen und Realität scheinen hier zumindest im Moment auseinanderzulaufen.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Ja, ein herzliches Grüß Gott aus Wien. Mein Name ist Karl-Heinz Strauß, CEO und Co-Owner der Por AG.
Jede Branche hat ihre eigenen Kennzahlen, manchmal auch ein bisschen eigenwillige Kennzahlen. Schulungen zur Korruptionsbekämpfung plus 25%. Herr Strauß, was bedeutet diese Zahl?
Das ist ein Teil unserer Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit heißt ja ESG, also Umwelt, Soziales und Governance. Und im Umweltbereich sind wir sowieso das nachhaltigste Bauunternehmen, also reiner Pure Construction Player in Europa, ist die Por mit drei anderen das nachhaltigste Bauunternehmen. Von den Ratings her, wir haben nach wie vor Top-Ratings, MSCI, ISS und all die Themen. Die anderen drei, die da mit uns drinnen sind, die haben aber viele andere Tätigkeiten dabei. Die machen Wasser, die tun Flughäfen betreiben, aber reiner Bau ist die Por. Und da gehört das dazu, genauso im sozialen Bereich. Was tun wir für die Mitarbeiter? Wie sammeln wir mehr Material? Und ein Thema in der Governance ist eben auch Mitarbeiter auszubilden. In der Governance gibt es keine Grauzone, es gibt nur schwarz oder weiß. Und da muss man viel Schulungen machen. Was hat sich geändert? Früher waren Dinge von der Steuer abzuziehen, wofür man heute eingesperrt wird, theoretisch. Ja. Und deswegen muss man auch, damit solche Sachen nicht passieren, klare Regeln haben, aber Schulen, damit man weiß, wie man heute mit solchen Themen umgeht. Nämlich gar nicht.
Starten wir mit Firmenmeldungen. Böhringer Ingelheim steht vor einem strukturellen Wandel. Wegen schleppender Verkäufe eines wichtigen Medikamentes in den USA müssen Verkaufsteams weichen. Der Konzern strebt eine Umstellung auf digitale Vertriebswege an. Doch wie viele der 53.000 Mitarbeitern von der Umstrukturierung betroffen sind, bleibt noch offen. Johnson & Johnson legt sich einen milliardenschweren Zukauf zu und stärkt damit sein Kardiologiegeschäft. Für stolze 13 Milliarden US-Dollar schluckt der Riese Shockwave Medical.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Klettner. Ich bin öffentlich bestellter, vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutschen Grundstücksauktion AG.
Welche besonderen Objekte bzw. Grundstücke gab es denn in der Versteigerung? Waren Schnäppchen dabei? Waren besondere Dinge dabei?
Also ganz allgemein kann man sagen, dass sozusagen wieder ein größeres Interesse stattgefunden hatte. Und wir hatten eine Reihe von Berliner Immobilien dabei. Die sind ja nach wie vor ganz gut gefragt. Eigentumswohnungen, die sind sehr gut gelaufen. Ob das jetzt Schnäppchen waren, tja, weiß ich nicht. Wir sind ja mal der Meinung, dass das Auktionsergebnis eigentlich den Marktpreis widerspiegelt. Wir hatten ein ganz interessantes Objekt in München dabei. Es war auch das größte Objekt der Auktion. Das war so ein historisches Einfamilienhaus von 1912 auf einem riesigen Grundstück, allerdings im Landschaftsschutzgebiet. Deswegen schon was Besonderes, weil man eben zwar ein großes Grundstück hatte, aber mit dem eben auch so leben musste, mit dem, was da stand. Also man konnte jetzt nicht abreißen und neu bauen. Das hatte ein großes Interesse und ist dann auch versteigert worden, immerhin für 1.250.000. Das war sicherlich eine Besonderheit. Wir hatten ein paar Grundstücke auf Sylt, die gut gegangen sind. Das ist ja auch immer eine Gegend, die gut gefragt ist. Also insgesamt muss man sagen, hat sich die Stimmung gegenüber diesem ganz scheußlichen zweiten Halbjahr 2023 doch auch auf der Interessentenseite auch wieder deutlich gebessert.
Nennen wir noch ein paar Zahlen. 2023, Umsatz liegt über 1 Milliarde plus 10%, alles gerundet. Das EBIT liegt bei 37,5 Millionen Euro und das Periodenergebnis steigt von minus 22,3 auf 1,2 Millionen. Warum ist dann das Ergebnis die Aktie im Minus bei minus 0,2 Euro?
Ja, das operative Ergebnis, das EBIT, hat sich um 48 Millionen verbessert. Unterm Strich bleibt dann wiederum wenig übrig, wie Sie es richtig sagen, weil es kommen dann die Zinsen noch weg, die sind massiv gestiegen. Es kommen die Steuern weg, die wir wieder bezahlen, weil wir eben auch an einigen Standorten wieder gute Ergebnisse schreiben. Und damit kommt es dazu, dass der Periodenerfolg dann nur mit 1,1 Millionen knapp positiv ist. Und dann finden sich hier noch in der von Ihnen gesagten Zahl noch ein paar Effekte drin und dann ist es sogar leicht negativ.
Die Konsequenz, Dividende wird es keine geben. Sie bereiten jetzt eine Kapitalerhöhung vor. Was haben Sie da genau vor?
Wir prüfen gerade, was es hier für Möglichkeiten gibt. Es ist ja sehr vielfältig, was dort möglich sein kann und müssen zu dem jetzigen Zeitpunkt hier noch alle Optionen auch offen halten, um möglichst das sehr erfolgreich und diese Transaktion dann bewältigen zu können. In etwa wollen 3,4 Millionen neue Aktien ausgeben. Das haben wir schon kommuniziert. Das ist vom Volumen her somit schon klar.
Eigene Inkompetenz. Oh ja, wir haben ja ganz viele Vorstandsinterviews hier bei Börsenradio und dann nicht alle Vorstände sind offen und sagen das, was sie denken im Interview. Manchmal erst muss die Aufnahme beendet sein und dann sprechen sie und die deutsche Wirtschaft leidet schon extrem unter der momentanen Regierung. Also man hat so den Eindruck, die Bundesregierung schafft Deutschland irgendwie ab wirtschaftlich momentan. Das ist ganz extrem und ganz viele Arbeitsplätze gehen leider verloren und leider ins Ausland. Das ist eigentlich eine kommende Katastrophe. Die merken wahrscheinlich erst die neuen Generationen, die Jüngeren, die so viel Euphorie in die neue Regierung gesteckt haben, die merken das wahrscheinlich erst in 10, 15 Jahren, wenn dann alle spätestens ihre Konten geplündert werden.
Ja, interessanterweise, Peter, habe ich das ja schon vor 2 Jahren, als die Ampelregierung ins Amt kam, prognostiziert und vor einem Jahr nochmal wiederholt und es gab scharfen Gegenwind. Pessimist, Crash-Prophet, sieht alles so negativ und jetzt haben wir den Salat. Es geht mir nicht darum, Recht zu behalten, sondern es geht mir darum, einfach in einer pluralistischen Demokratie Sachen anzusprechen, die wichtig sind, ohne diffamiert zu werden. Und ich wurde zum Beispiel zu NTV, werde ich nicht mehr eingeladen. Dann habe ich gefragt, wieso, ja, an ihren Aussagen wegen ihrer Person, bla bla. Also wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt in der DDR oder was? Oder im Dritten Reich? Wie, dass wir nicht mehr das sagen darf, was Realität ist. Ne? Also weil die Realität wird uns irgendwann auf die Füße fallen, da bin ich ganz bei dir. Und es war einfach ein Gehirnfurz, perfekt funktionierende Atomkraftwerke abzuschalten. Und nur weil ich gesagt habe, hey, ich bin dagegen, war ich gleich fossiler Lobbyist. Ja, also es gibt keine Diskussionsmöglichkeit mehr. Es gibt nur noch dann Phrasenbashing und Diskreditierung und Stigmatisierung und man wird in eine Schublade abgestempelt. Und ich meine, es war absehbar, dass wir jetzt Deindustrialisierung sehen. Wir sehen Unternehmensinsolvenzen auf einem Allzeithoch fast schon, ne? 10-Jahres-Hoch. Wir sehen, dass Unternehmen wie Stihl nicht in Deutschland bauen, sondern sogar im Hochlohnpreisland Schweiz.
In der Schweiz,
ja. Stihl kommt aus meiner Heimat, hier aus Waiblingen, ja, und die sagen, ach nee, Deutschland ist zu teuer, ich gehe in die Schweiz. What? Wenn die sagen würden, Polen, okay, aber Schweiz. Ich meine, wenn jetzt nicht diese Hampel-Regierung aufwacht, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Weil wenn die so weitermachen, dann dürfen sie sich nicht wundern, wenn natürlich Populisten immer stärker werden, weil das sind die größten Wahlkämpfer der Populisten, unsere jetzige inkompetente Regierung. Und wenn man jetzt nicht mehr sagen darf, dass die inkompetent ist und es sogar fast an Majestätsbeleidigung krankt, ja, oder leidet und Angst haben muss, dass man irgendwie vor Gericht gezogen wird oder eine Hausdurchsuchung bekommt, liebe Leute, also wenn jetzt nicht die Letzte auffällt, dass hier was falsch läuft, dann weiß ich nicht, was es für eine Zukunft geben wird.
Samsung lässt die Korken knallen mit einem Betriebsgewinn, der die Erwartungen sprengt. Und um satte 931% gegenüber dem Vorjahr. Wow. Damit zeigt der Tech-Gigant, was eine Harke ist. Die Halbleiterpreise geben dem Konzern Rückenwind, auch wenn der Umsatz leicht hinter den Prognosen zurückbleibt. Foxconn trotzt Naturgewalten. Trotz eines kräftigen Erdbebens in Taiwan wächst der Umsatz des Apple-Zulieferers deutlich. Die Katastrophe scheint dem Konzern kaum einen Strich durch die Rechnung zu machen.
Und bei mir begrüße ich einen echten Kenner der Szene. Es ist Felix Falk, er ist Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche. Und dann sage ich, hallo Felix, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
Hallo, grüß dich.
Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Anlagestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
Auch wirtschaftlich, dass die 5 wertvollsten Unternehmen der Welt ganz... Also Microsoft, Apple, Google, Amazon und Netflix, dass die tatsächlich ganz, ganz bewusst in den Gaming-Bereich investieren, gerade weil er auch technologisch so spannend ist. Und ja, da sind alle die Gamerinnen und Gamer so ein bisschen die Vorreiter häufig, gemeinsam mit den Unternehmen der Games-Branche.
Ja, das stimmt. Ich hatte auch mal so eine Phase, da habe ich mir auch einen PC zusammengebastelt mit Wasserkühlung, weiß ich noch, das war echt aufwendig, aber hat Spaß gemacht. Aber gut, die
ja,
Phase ist dann wieder weg.
Da gibt es auch eine schöne Geschichte. Crytek gab es dann auch, ne? Gibt's eine, genau, Crytek hast du genannt gerade, ne?
Ja, Crytek, aber ich glaube, da gab es einen Spielehersteller, beziehungsweise dann kam irgendwann Wasserstoffkühlung auf, also dann wurde es schon sehr, sehr schwer.
Ja. Ne? Eva, jetzt hier zu hart in den Nerd-Talk abdriften, aber das finde ich eine ganz gute Anekdote. Weil wir leider in Deutschland ja, wenn man sich so diesen weltweiten Erfolg von Games anguckt, so ein bisschen unter ferner Liefen sind, weil wir einfach zwar super sind als Konsumstandort, also hier spielen die Leute ganz viel und wir sind Platz 1 in Europa, wenn es um den Umsatz geht und Platz 5 auf der Welt, also stehen wir gut da. Aber wenn es ums Produzieren geht und nicht nur Konsumieren, da sind wir leider schlecht, weil wir nur klein, mittelständisch geprägt sind. Da wollen wir und müssen auch besser werden. Da reden wir viel mit der Politik, weil wir da einfach nicht konkurrenzfähig sind. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Was ich sagen wollte ist, da freue ich mich so über eine Anekdote, dass weltweit, als das Spiel Crysis rauskam, das ist so ein Actionspiel, was in Frankfurt gemacht wird,
ja,
von einem Mitglied von uns, nämlich Crytek, die waren technologisch so anspruchsvoll in dem, was sie da entwickelt haben, dass wirklich die Leute ins Geschäft gegangen sind und gesagt haben, ich will mir einen neuen PC kaufen. Und der Satz, der dann so ikonisch wurde, ist, can it play Crysis? Also funktioniert das auch mit dem Spiel? Das war sozusagen die Messlatte, um die Fähigkeit von PCs einzuschätzen. Das war sozusagen das Beste, was ich kriegen konnte, ist, wenn ich das Spiel damit spielen kann. Und ich finde eine ganz schöne Geschichte, weil es genau zeigt, dass es häufig die Gamer und Gamer sind, die auch technologischen Fortschritt in ganz vielen Bereichen, und Virtual Reality ist ein weiterer Bereich und da können wir noch weitere dazu zählen. Das sind häufig die First Mover und diejenigen, die Technologie voranbringen.
Jetzt hast du schon gesagt, wir sind starke Anwender. Jetzt, die meisten nutzen ja Videospiele in der Freizeit in der Regel ja eher privat, so zum Zeitvertreib, um mal den Kopf auszuschalten und so weiter, also in Anführungsstrichen sich mal in andere Welten zu begeben. Jetzt hat aber seit einigen Jahren dieser Bereich E-Sports ja richtig sich stark entwickelt und da gibt es ja mittlerweile auch richtige Gamer, die damit Geld verdienen. Also das ist, soll es nicht eventuell, ich sag mir, olympische Sportart werden oder zumindest es hat sich auch eben aus dieser Ecke rausgeholt und da gibt es jetzt mittlerweile große Conventions. Was ist jetzt aber, erklär es nur trotzdem, was ist genau E-Sports, was versteht man darunter und welche Wachstumschancen ergeben sich da entsprechend ja vielleicht auch für eure Branche?
Also E-Sport ist das kompetitive Spielen, wenn ich also mit anderen zusammenspiele und nicht nur einfach aus Spaß, an der Freude und um Kontakt zu haben mit anderen, sondern das wirklich kompetitiv mache, also im Sportsinne trainiere, besser sein will und Rankings habe und so weiter. Das ist dann dieses kompetitive Spiel und das normiert E-Sport. Und das ist etwas, das gibt es so wie beim klassischen Sport auch in der Breite, dass ganz viele Leute das einfach ein bisschen spielen, so wie Fußball zusammen im Verein, aber jetzt schon kompetitiv, aber jetzt nicht auf dem Weltniveau. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Spitze derjenigen, die dann wirklich auf Top-Weltniveau in den großen Arenen spielen. Und das ist auch was, das hat sich nicht erst die letzten 5 Jahre entwickelt, aber es ist in die Aufmerksamkeit erst so richtig gekommen. Also das ist ein Phänomen, das gibt schon lange, lange Zeit, aber es war dann häufig irgendwo ausgetragen, wo es die Öffentlichkeit nicht so mitbekommen hat. Und seit es dann in den großen Arenen stattfindet, man plötzlich wirklich sieht, und das ist ein Augenöffner, kann ich nur empfehlen, da hinzugehen, mal in so einer Arena und zu sehen, wie 20.000 Leute ihrem Team zujubeln, wenn die da im Spiel bestimmte Moves machen. Und wenn ich mich damit gar nicht auskenne, dann muss ich mir das erstmal erklären lassen. Aber zu merken, was da für eine Emotion drin ist, und das ist eigentlich wie beim Sport auch wirklich um Top-Spitzenleistung geht von Teams, das ist was sich immer weiter professionalisiert und was nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell total spannend ist und ein Bereich sein wird, der immer weitergehen wird, egal ob es jetzt in Olympia stattfindet oder nicht. Das braucht der E-Sport gar nicht. Der hat Millionen Fans weltweit und das wird auch so weitergehen.
Boeing zahlt 160 Millionen Entschädigung. Nach Problemen mit dem 737-9 Max-Typus muss der Flugzeugbauer Alaska Airlines diese stolze Summe als Entschädigung überweisen. Ich stelle mir gerade die Frage, ob es dafür auch eine Maschine geben würde.
Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Morgen, mein Name ist Ufo Beulag. Ich bin Fondsmanager bei der Lloyds AG, einer Investmentgesellschaft aus Frankfurt, die sich auf das Thema Aktien spezialisiert hat und explizit fundamentale Unternehmensanalyse betreibt.
Bitcoin, ich bin irritiert. Investiert ihr auch in Bitcoins?
Nein, das tun wir nicht. Das ist nur das Verhalten, was man an diesen Märkten sieht, hat sich jetzt langsam auch bei den Aktienmärkten gezeigt. Das heißt, diese Übertreibung, nehmen wir es mal im technologischen Bereich, oder AI ist ja jetzt unser ganz großes Thema, sodass da eigentlich kein Preis genug ist, um diesen zukünftigen Ertrag abzubilden. Ob es dann tatsächlich so kommt, muss man ja sehen. Aber das Thema ist sehr heiß und die Leute lieben es. Und es wird auf jedem Preis ja gleich argumentiert, wie toll und zukunftsträchtig das ist. Aber eine Sache, die wir dann unterschiedlich machen, ist, wir versuchen, einen inhärenten Wert zu bestimmen. Das heißt, auch das beste Gut oder die beste Story kann irgendwann zu teuer sein zu dem vermeintlichen Wert, den man dieser Sache beimessen würde. Und da ist doch immer die Bewertung auch einer der großen Ankerpunkte, den man nicht aus dem Fokus verlieren sollte.
Aber um bei Bitcoin zu bleiben, warum eigentlich nicht? Ich meine, da sind auch schöne Steigerungen drin. Oder kommt das von eurem Klientel? Kommt diese Frage gar nicht?
Gut, der Preis steigt, aber verändert sich der Wert des Bitcoins? Kann ich eine Ertragskraft errechnen? Kann ich sagen, es ist besonders gut aufgestellt und dementsprechend wird es wertvoller werden? Gibt es Veredelungsprozesse? Gibt es neue Produkte in dem Zuge? Oder etwas, was produziert wird, ausgeschüttet wird, wie auch immer? Das heißt, der Preis kann steigen und fluktuieren und dementsprechend ist das gut. Und das Narrativ dazu, gibt es ja viele, die dann sagen, das Dezentrale oder Store of Value, wie man es auch nennen möchte. Es ist alles wunderbar, aber ist es 20.000, 10.000 oder 50.000? Das weiß man nicht. Jetzt wird sehr stark auf Verknappung argumentiert. Dementsprechend, dass dann jetzt die ETFs kommen, die ganzen Bitcoins kaufen. Und das löst dann diesen Kaskadeneffekt aus. Aber der Wert hat sich in der Zwischenzeit ja nicht verändert, nur der Preis. So ist es übrigens auch bei Gegenständen wie Kunst oder wenn Sie jetzt in Uhren handeln oder im Weinbereich. Es ist ja immer das gleiche Gut. Selbst Gold ist dasselbe, weil ein Klumpen Gold ist in 10 Jahren immer noch der gleiche Klumpen Gold. Nur der Preis hat da fluktuiert.
Ich bin jetzt froh, dass das Argument Gold von deiner Adresse kommt. Aber wie geht ihr denn damit um, mit dem Thema Kryptos. Man könnte sagen, okay, ich investiere jetzt nicht in die Kryptos selber, ich könnte jetzt ETF machen. Nee, machen wir auch nicht, wir machen die Aktien. Ja, dann investiert doch in Unternehmen, die sich mit dem Thema Kryptowährungen auseinandersetzen, die dort die Schaufeln liefern, um das Mining zu machen. Macht ihr das oder nennt ihr das dann KI?
Nee, da gibt es sicherlich einige Dinge. Beispielsweise gibt es ja auch eine Börse wie eine Coinbase, die ja jeden Tag auch im Fokus steht an den Märkten, dass letztlich da der Handel stattfindet und dementsprechend diese Aktienbewertung deutlich nach oben steigt. Oder man könnte jetzt so etwas wie eine Bechtle aus Neckarsulm oder eine Cancom aus München, das sind so Mittelständler, da geht es um Hardware und Managed Services. Das heißt, jeder, der eigentlich die Ausstattung und Ausrüstung braucht im Unternehmensbereich, wird dann von diesen Kollegen dann ausgestattet. Und dann partizipiert man indirekt beispielsweise durch Themen wie neue Technologien, ob es dann AI ist oder ob dann Investitionen getätigt werden von den Unternehmen. Jetzt konkret nur auf das Thema Krypto, da gibt es ein paar Unternehmen ja auch, da halten wir uns eher fern, weil im Endeffekt das fluktuiert sehr stark ja mit dem Preis sicherlich dieser Kryptos in dem Zuge, sondern wir suchen nach Unternehmen, die ein gestandenes Geschäftsmodell haben, die eine Ertragskraft heute aufweisen, wo eine gewisse Vorhersehbarkeit ist in den nächsten 3 bis 5 Jahren, dass die Ertragskraft sich positiv entwickeln wird. Und das setzen wir ins Verhältnis mit dem Preis. Wenn da ein deutlicher Abschlag zu finden ist, dann ist das für uns ein gutes Investment. Dass der Preis in der Zwischenzeit nicht so stark fluktuiert, das kann immer mal sein. Aber letztlich sollte ja jeder Aktienkurs der operativen Entwicklung des Unternehmens folgen. Zumindest über einen adäquateren Zeitraum.
Alle Passwortscherer aufgepasst. Disney sagt Passwortpiraten den Kampf an. Disney plant, gegen das Teilen von Streaming-Dienstzugängen außerhalb des eigenen Haushaltes hart durchzugreifen. Eine Maßnahme, die ab September weltweit für klare Verhältnisse sorgen soll. Ja, nochmal der Hinweis auf den Börsentag in Wien am Samstag. Schlussredner ist Heiko Thieme. Melden sich also kostenfrei an unter börsentag.at.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.